Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 der Australian Open ist so gut wie beendet. Wir haben noch ein Spiel, auf das wir hier warten, beziehungsweise das noch läuft, während wir hier aufnehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Daily Down Under von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Jobert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben abgemacht, dass wir nicht mehr auf das Match von Dominic Thiem und Benoit Paire warten werden, weil es könnte sein, dass das eine etwas längere Nummer werden wird.
Ja, es hat das Potenzial dazu, tief in die Nacht zu gehen. Und ich denke, wir haben heute schon so viel erlebt, es ist schon so viel los gewesen, wir haben so viel zu besprechen. Da, ja, verpassen wir unter Umständen etwas, aber ich glaube, wir bieten euch trotzdem genug Analyse und Einschätzungen und natürlich auch Stimmen aus Melbourne.
Wir werden morgen dann nochmal darauf eingehen, falls es ein wirklicher Kracher geworden ist, werden wir auf jeden Fall morgen in unserem Daily dann nochmal darauf eingehen. Wir müssen aber mit den Damen anfangen, denn da kommt unser Match des Tages heute her. Und ich muss uns noch einmal gerade loswerden, weil ich es heute auch auf Twitter geschrieben habe. So die ersten 3-4 Tage auf dem Grand Slam Turnier sind natürlich auch die stressigsten für uns, weil wir ganz viele Spiele beobachten müssen. Aber so auf den Außenplätzen, das sind die besten Tage. Wir haben heute so viele dramatische Spiele dann auch auf den Außenplätzen gesehen und so viele Geschichten erlebt. Das war heute ein richtig guter Tag.
Ja, vor allem die Anlage in Australien, in Melbourne, ist ziemlich breit. Das heißt, es ist ziemlich viel Platz für die Menschen, um sich dort zu bewegen. Ist jetzt zum Beispiel nicht wie in Paris, wo man immer das Gefühl hat, man wird erdrückt. Und da macht sowas dann natürlich auch Spaß. Und wenn es nur ist, um eine Stunde oder zweimal in einer kurzen Pause über die Anlage zu gehen, oder natürlich, wenn man als Zuschauer, Zuschauerin vor Ort ist, dann ist es sowieso was ganz Besonderes.
Ja, ich habe das heute gemacht in der Pause, bin anderthalb Stunden mal über die Anlage gegangen, habe viele Spiele gesehen. Das Spiel, was ich nur im Fernsehen gesehen habe, das ist unser Spiel des Tages. Und das ist nämlich das von Laura Siegemund gegen Viktoria Azarenka. Beide haben einen ähnlichen Weg, den sie auf verschiedene Arten und Weisen erlebt haben, nämlich, dass sie außen vor waren. Laura Siegemund mit einem Kreuzbandriss und mit Verletzungssorgen nach dem Turnier oder bei dem Turnier in Nürnberg vor anderthalb Jahren, den sie erlitten hat. Und Viktoria Azarenka im Sorgerechtsstreit mit dem Kindsvater ihres Kindes konnte lange Zeit dann auch wegen Verletzungen nicht antreten. Also beide haben durchaus ihre Leidensgeschichten hinter sich. Heute trafen sie aufeinander und Viktoria Azarenka ist immer noch ein großer Name und Laura Siegemund hatte in den ersten Monaten und in den letzten Monaten noch nicht so die Ergebnisse, die sie sich gewünscht hätte und die sie auch vor ihrer Verletzung dann schon hatte. Sie hat heute dieses Match gewonnen und es war ein wirklicher Kampf. Es war ein wirklicher Abnutzungskampf, den sich die beiden geboten haben und es war vor allen Dingen ein sehr, sehr gutes Spiel. 6-7, 6-4, 6-2 gewinnt Laura Siegemund am Ende gegen Viktoria Azarenka und es ist der größte Sieg wohl seit ihrem Comeback wieder.
Ja, würde ich dir zustimmen. Gerade natürlich auf der Bühne dann eine Azarenka ausgeazarenkert. Das kann auch nicht jeder von sich sagen. Azarenka ist im Moment nicht die Spielerin, die sie einst war. Sie hat hier zweimal gewonnen. Sie war, bevor sie dann ihre Schwangerschaft bekannt gab, wahrscheinlich die beste Spielerin auf der Welt, zumindest für einige Monate. Das Problem ist, davon ist im Moment nicht viel über. Sie ist ja diejenige, die Wim Fissett angeheuert hat nach der letzten Saison und trotzdem scheint sie davon noch entfernt zu sein und dann eben im Anschluss des Matches gab es bei der Pressekonferenz Tränen von ihr, als sie selber nochmal gesagt hat, dass sie im Moment einfach größere Probleme hat. Es geht immer noch um den Sorgerechtsstreit. Das ist immer noch nicht komplett geklärt. Das scheint sie alles wirklich sehr mitzunehmen und trotzdem war sie anderthalb Sätze lang die etwas bessere Spielerin und dann hat Siegemund das wirklich an sich gerissen und auf beeindruckende Art und Weise an sich gerissen, weil sie in vielen Facetten die stärkere Spielerin war. Ich meine, Azarenka zu ihren Höchstzeiten war eine der besseren Athletinnen auf der Tour. Siegemund war zum Ende für mich einfach die ein bisschen fittere Spielerin. Azarenka hatte so viel Konstanz in ihren Grundschlägen. Hier ist die Vorhand eingebrochen. Bei Siegemund ist sie nicht eingebrochen und Siegemund hat es dann eben auch über ihr wirklich variables Spiel, über die ganz vielen verschiedenen Winkel und Spins und Slices dann auch geschafft, eine Azarenka zu entnerven. Und Azarenka hat beim Aufschlag zum Ende hin, eigentlich schon zum Mitte des zweiten Satzes Probleme bekommen. Der war bei Siegemund stabiler und so war Siegemund eben nicht nur die bessere, sondern Spielerin, auch die verdiente Siegerin und hat dabei eben wirklich die Qualitäten von früher gezeigt und hat Azarenka in ihrem eigenen Spiel besiegt.
Es war ein hoch ansehnliches Spiel ja auch, weil die beiden nicht einfach nur blind drauf losgeprügelt haben, sondern weil sie jeden Winkel des Platzes und jeden Zentimeter des Platzes ausgenutzt haben, weil es viele interessante, hoch abwechslungsreiche Ballwechsel gab. Und das hat das Spiel sehr wieder lebendig gemacht. Und ich habe Laura Siegemund in der Pressekonferenz hinterher gefragt, ob das so ein bisschen der beste Sieg ist, beziehungsweise ob das so die Leistung ist, die am nächsten drankommt an die Leistung, die sie vor der Verletzung hatte. Und das hat sie darauf geantwortet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich der beste Sieg, sage ich mal, seit meiner Verletzung. Und auch wichtig, was ich schon gesagt hatte, also ich habe auch davor schon gut gespielt, aber du musst irgendwie das nochmal selber auch in so Extremsituationen, sage ich mal, wenn es wirklich so ein Niveau eben sehr hoch ist, dann dir nochmal beweisen. Und deswegen war das für mich heute ein wichtiger Schritt nach vorne einfach. Also ich sehe das Ganze eher so als, ja, einfach als ein Prozess, wo ich wieder auf dem Weg bin. Und ich habe schon das Gefühl seit längerem, dass ich sehr gut spiele und vielleicht auch manche Sachen besser sind sogar als vor der Verletzung, weil ich viel dran gearbeitet habe. Aber man muss es halt, wenn es drauf ankommt, dann irgendwie auf die Platte bringen. Und das sind so Matches, wo man das üben kann. Ja.
Dazu habe ich Laura Siegemund dann nochmal gefragt, ob es ja auch ein Genuss war, ob sie es genießen konnte, hier zu spielen, dann auch bei den Australian Open wieder so vor so großer Bühne. Auch darauf hatte sie eine Antwort.
Ja, das ist immer so eine Sache. Also ich finde es wirklich Hammer. Mir macht es so Spaß, da zu spielen. Ich finde auch, die Leute machen wirklich eine außergewöhnliche Atmosphäre einfach. Hier die Australier irgendwie. Und aber es ist immer so ein schmaler Grat. Ja. Ich habe dann manchmal versucht, mich locker zu machen und es einfach irgendwie auch aufzusaugen. Aber auf der anderen Seite, du kannst dir halt echt nicht leisten, irgendwie es ganz nett zu finden, dass du jetzt da dabei bist. Weil du musst schon echt einfach fokussiert sein. Und ich habe heute versucht, so nicht so viel nachzudenken und mehr im Flow zu spielen, weil ich einfach ein Stück weit auch weiß, was ich kann, und das ist manchmal besser unterbewusst abgerufen als so verkopft, ja. Und dann war das so ein schmaler Grat, habe ich mir manchmal so erlaubt, das einfach mal aufzunehmen und dann aber wirklich geguckt, dass ich echt gleich wieder in meine Zone irgendwie reinkomme. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, ja, weil ich doch jemand bin, der diese eigene Zone braucht auch und eine gewisse Grundspannung einfach braucht, ja.
Es ist, Laura Siegemund ist wirklich wieder ganz nah dran in diesem Spiel gewesen, an diesem Niveau, wo sie zum Beispiel damals in Stuttgart war, als sie das Turnier gewonnen hat, das Hallenturnier, das Hallensattplatzturnier. Die Konstanz wird dann wahrscheinlich jetzt die große Frage sein, ob sie die schnell wieder erlangen kann.
Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen, nächsten Monate verlaufen. Natürlich, sie hat jetzt erstmal hier das Zweitrunden-Match, ist wahrscheinlich eine wirkliche 50-50-Geschichte. Sie trifft auf Su Weijie, die jetzt ja auch kein unähnliches Spiel zu einer Siegemund hat, die auch alle Register ziehen kann auf dem Court. Also das sollte eine ziemlich unterhaltsame Sache werden. Und eben 50-50 müssen wir mal gucken, wer sich da durchsetzt. Danach könnte nur Osaka warten. Also es wird wahrscheinlich nicht ewig weit in diesem Turnier gehen für eine Siegemund. Aber sie wird natürlich jetzt schon ein halbes Auge, vielleicht sogar ein ganzes Auge in Richtung Sand haben. Da muss man sie, glaube ich, einfach als eine, die von sich behaupten kann, dass Sand ihr bester Belag ist, zu denjenigen zählen, die größere Titel gewinnen können. Ich meine, sie hat damals in Stuttgart das für sich entschieden. Sie wird in einem Turnier wie Madrid nicht chancenlos sein. Damals, also vor 2 Jahren oder ja, 2 Jahren waren es ja jetzt bald, ja. Die Idee, dass sie sogar bei den French Open weit kommen könnte, wenn die Bedingungen richtig wären. Also ich denke, da wird sie ein Auge drauf setzen. Gucken, dass sie vorher ihr Ranking stabilisiert, so viele Punkte wie möglich mitnimmt, natürlich auch ein bisschen Preisgeld mitnimmt. Das kann nie schaden, um ein gutes eigenes Team zum Beispiel aufzubauen. Und dann sollte sie doch auf Sand zu den besseren Spielerinnen auf der Tour gehören.
Muss ein gutes Gefühl sein, wenn man nach so einer langen Verletzungspause und dann ja auch den Schwierigkeiten, die es wieder gibt, wenn man wieder reinkommen will, dann so einen Sieg landen kann.
Ja, ich meine, ich habe nur die Aufnahme gehört der Pressekonferenz. Ich denke, sie war ihr nüchternes Selbst in der Pressekonferenz, oder wie war sie?
Nee, sie war schon, also sie war sehr aufgeregt dadurch, dass sie diesen Sieg hatte, aber ansonsten hat sie sehr klar und nüchtern und sachlich analysiert als auch. Aber man merkte ihr schon an, dass ihr dieser Sieg sehr, sehr gut getan hat.
Ja, ich meine, es gab ja auch einen englischen Frageteil davor. Das zeigt, die Aufmerksamkeit ist da. Die Pressekonferenzen laufen ja immer so. Erst sind Fragen in Englisch, dann quasi in der Sprache der Spielerin oder des Spielers. Und da waren einige englische Fragen dabei. Das Interesse war also da. Natürlich, weil die Gegnerin Azarenka war, aber eben auch, weil Siegemund natürlich eine interessante, spannende Spielerin ist, die durchaus mal einiges an Aufmerksamkeit bekommen hat und auch wieder an Aufmerksamkeit bekommen könnte, wenn es so wäre, dass sie, sagen wir nochmal, in die Top 30 zurückkehrt und auf Sand wirklich ein Faktor ist.
Ein Wort noch zu Viktoria Azarenka. Du hast es eben schon erwähnt, sie brachen Tränen aus während der Pressekonferenz, wollte dann die letzte Frage auf jeden Fall nochmal beantworten. Es sind schwierige Zeiten im Moment für sie. Die private Ungewissheit, dann war sie ja auch verletzt und kommt jetzt erst gerade wieder in das neue Jahr, dann auch mit Wim Fesset. Das nagt schon sehr. Da sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Selbstzweifel dann auch vorhanden.
So klang's. Also ich meine, das war jetzt, glaube ich, keine gespielten, keine melodramatischen Tränen. Das waren, glaube ich, einfach Tränen von jemandem, dem es nicht gut geht. Davon ab, wenn man sich eben ihr Spiel anschaut. Ich habe mich heute gefragt, ich meine, sie war einst eine so gute Doppelspielerin. Sie hat eigentlich wirklich sehr viel Finesse im Spiel. Sie ist eine gute Netzspielerin. Ob sie nicht irgendwann vielleicht doch dazu übergehen sollte, einfach versuchen, eher variabel zu spielen, als wie es am Anfang der Karriere war, wo sie einfach die Meisterin des Bewachens der Grundlinie war und die Fitness hatte und das Spiel hatte und die Zähigkeit hatte, und ob sie nicht jetzt einfach ein bisschen umschwenken sollte und gucken sollte, da mehr Variabilität, mehr Netzangriffe reinzubringen. Sie hat einen ganz guten Slice. Das wäre, denke ich, eine Möglichkeit, aber Fisset deutet vermutlich eher darauf hin, dass sie nochmal über das alte Spiel es versuchen will, an die Spitze zu kommen.
Laura Siegemund hat im Match des Tages Viktoria Azarenka in 3 Sätzen besiegt und trifft jetzt auf Su Weishe in der 2. Runde. Die hat nämlich gegen Stefanie Vögele in 2 Sätzen gewonnen. Wir haben sehr viele interessante Ergebnisse gehabt. Wir können nicht alle Spiele besprechen. Eins müssen wir auf jeden Fall besprechen. Die Hinterhofprügelei zwischen Simona Halep und Kaya Kanepi. Und Hinterhofprügelei sage ich jetzt hier im besten Sinne des Wortes, weil die beiden haben sich unglaublich Bälle hin und her geprügelt und haben versucht, die Punkte zu machen. Es gab diese Vorgeschichte zwischen den beiden, zwischen Halep und Kanepi bei den letzten US Open, als Kanepi ganz klar gewonnen hat. Es stand die Revanche an und 1,5 Sätze sah es so aus, als könne Simona Halep wieder nicht gewinnen und wieder müsste sie in der ersten Runde ausscheiden. Aber dann hat sie sich reingebissen und auch das müssen wir als sehr wichtigen Sieg für Simona Halep hier sehen.
Ja, einfach in dem Kontext, dass sie eben gegen Kanepi verloren hatte bei den US Open. Kanepi hat sie dem nicht mehr gespielt, Halep hat nicht sonderlich viel gespielt, sie hatte die Bandscheibenprobleme, hatte diese Niederlage zum Jahresauftakt gegen Ash Barty, kann passieren, trotzdem wusste sie wahrscheinlich einfach nicht genau, wo sie steht. Sie wirkte für mich hier im ersten Satz nicht unbedingt zögerlich, aber sehr auf ihre Abwehr konzentriert, halt so ein bisschen die Simona Halep 1.0 und ist dann im Laufe des Matches wieder ein bisschen mutiger, ein bisschen angriffslustiger auch geworden. Sie hat wahrscheinlich noch nicht die Form, in der sie das Turnier hier gewinnen kann, aber ich denke, das Match sollte ihr große Hoffnung geben, denn es sind ja natürlich genau diese Art von Spielerinnen, die Halep während ihrer ganzen Karriere Probleme gemacht haben, diese, die einen flachen, harten Ball schlagen können, die eben in der Lage sind, durch Haleps Defensive durchzukommen, und da hat sie dann eben den Schritt geschafft, sich nicht nur darauf verlassen zu müssen, sondern anzugreifen, und das ist ja so ein bisschen der große Bogen, den sie während ihrer Karriere spannen konnte, von der Abwehrspielerin hin zu einer zumindest, ja, einer Spielerin, die zumindest in der Lage ist, offensiv mitzugehen, und das, denke ich, ist positiv für sie. Die nächste Runde wird schwer, die danach wohl schwerer, die danach am schwersten. Sie wird wahrscheinlich hier nicht gewinnen, aber ich glaube, der Sieg wird ihr guttun. War ja nun auch schon einige Monate, seit es den letzten gab.
Du hast es gerade angesprochen, das Programm für Simona Halep, wolle sie ihren Titel verteidigen, wird hier ganz, ganz brutal. In der 2. Runde trifft sie auf Sofia Kenin. Ich habe eben darüber gesprochen, die Außenplätze, die wunderbaren Matches, die engen Matches. Sofia Kenin vor 300-400 Zuschauern. Entfesselten Zuschauern hat sie Veronika Kudermetova im 7-5 im 3. Satz besiegt. Auch Alize Cornet ist weiter. In 2 Sätzen hat sie gegen Lara Arruabarrena gewonnen und trifft jetzt auf Venus Williams. Die hat heute ein Match gedreht gegen Mihaela Buzanescu, wo sie lange Zeit wie die Verliererin aussah und am Ende mit 6-7, 7-6 und 6-2 gewonnen hat. Venus Williams schafft es, was bei jedem Grand Slam Turnier, dann doch nochmal wieder zu überraschen mit irgendeinem wirklich großen Sieg dann auch, beziehungsweise, dass sie nochmal weit kommen kann. Letztes Jahr hatte sie ja auch ein hervorragendes Turnier bei den Australian Open.
Oh, war eine super unterhaltsame Geschichte, das Match, fand ich. Sie war die bessere Spielerin, vielleicht so für die ersten 15 Minuten, war dann die zweitbeste Spielerin für die nächsten wahrscheinlich gut 45 bis 60 Minuten. Da hat Buzanescu, die ja selber eine ziemlich schlimme Verletzung hatte und seitdem kein Match mehr gewonnen hat, seit dem letzten Sommer, da hat Buzanescu gezeigt, warum sie so weit nach oben gekommen ist, eben mit diesem Linkshänderspiel, diesem sehr variablen, klugen Spiel, mit dem sie immer wieder den Platz öffnet, kommt häufig genug ans Netz, also da war alles von Buzanescu zu sehen und dann hat Buzanescu auch mit Hilfe von einem Venus Williams Doppelfehler auf 5-3 im zweiten Satz gestellt und auf einmal fingen bei ihr so ein bisschen die Nerven an und Venus Williams hat dann wenig Fehler gemacht und hat den Satz an sich gerissen und das Match zum Ende hin ja fast dominiert. Das war eine sehr gute Vorstellung im dritten Satz. Da war sie dann einfach recht fehlerfrei unterwegs, trotzdem sehr aggressiv gespielt, teils dominant gespielt und das war die Venus Williams hier von vor 2 Jahren, als sie das Finale gegen Serena erreicht hat. Nächste Match wird schwer, weil Cornet natürlich auch in der Lage ist, sehr viel auszugraben, aus jedem Punkt ein Drama zu machen, aber Venus wird sicherlich als Favoritin da reingehen.
Ja, Venus wird sicherlich als Favoritin da reingehen. Auf jeden Fall war das eine ganz starke Begegnung. Elina Svitolina hat in 2 Sätzen die 2. Runde erreicht, hat gegen Viktoria Golubic gewonnen. Sie trifft auf Veronika Kuzmova, die hat gegen Kozlova gewonnen in 3 Sätzen. Kristina Pliskova ist genauso weiter wie Zhuai Zhang. Zhuai Zhang hat an 26 gesetzte Dominika Sibulkova besiegt. Kristina Pliskova hat gegen Anna Blinkova gewonnen. Madison Keys, auch die ist weiter heute Morgen gleich hier australischer Zeit mit 6-2 gegen Destiny Ayava. Trifft auf Anastasia Potapova. Margarita Gasparian hat gewonnen in 3 Sätzen und trifft auf Elise Mertens, die in 2 Sätzen gegen Anna-Karolina Schmidlova gewonnen hat. Und jetzt müssen wir noch mal ein paar andere Begegnungen besprechen, weil nämlich auch Serena Williams gespielt hat. Und die hat heute das zweite Match auf dem Center Court in der Rod Laver Arena gespielt gegen Tatjana Maria. Und Tatjana Maria hatte heute einen eher unglücklichen Stand. Nur 5 Punkte im ersten Satz hat sie insgesamt gemacht. 0-6, 2-6 hat sie gegen Serena Williams verloren, die meiner Meinung nach einen bärenstarken Eindruck hinterlassen hat, auch wenn man sagen muss, dass jemand wie Tatjana Maria ihr wohl sehr gut liegen wird. Gerade dieses Spiel mit den vielen Slices. Damit kann man ja Serena Williams eher wenig überraschen.
Ich habe nur das Ende gesehen. Was war da los im ersten Satz? War es einfach wirklich die Dominanz von Serena oder war es ein gebrauchter Tag für Maria?
Es war beides. Also Tatjana Maria hatte auch einen gebrauchten Tag. Sie hat nur 13% ihrer ersten Aufschläge reingebracht. Also es war insgesamt, ja, es war von beidem etwas. Aber Serena Williams machte schon einen sehr fokussierten Eindruck heute. Und das hat mir schon gut gefallen, wie sie da gespielt hat. Und ich glaube, sie ist wieder so auf dem Weg, so ein bisschen on a mission zu sein.
Oh, ist möglich. Sie will, da bin ich mir sicher, diesen nächsten Grand Slam-Titel noch haben. Am liebsten wahrscheinlich noch 2 in diesem Jahr. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es langsam dem Ende zugeht. Ich bin super gespannt auf die nächste Runde gegen Yushini Bouchard, die heute gut aussah, die sich graduell gesteigert hat in den letzten Monaten. Die ist natürlich liebt, wirklich diese großen Matches gegen große Namen zu spielen. Und der traue ich auch zu, eine besondere Leistung abzurufen. Sie hatte mal ein ziemlich enges Match gegen Serena vor ein paar Jahren in Cincinnati. Da ging es in den 3. Satz, kann ich mir ja auch vorstellen. Irgendwie glaube ich nicht, dass Bouchard das gewinnen wird. Aber sie ist wahrscheinlich in der Lage, Serena zu fordern. Vor allem, wenn sie so gut serviert, wie sie es heute teilweise gemacht hat. Und trotzdem natürlich Serena, bis sie hier geschlagen ist. Ich denke, wir können es wieder sagen, ist die Favoritin. Wenn sie nah an ihre Topform rankommt, dann kann sie wahrscheinlich nur von 3-4 Namen geschlagen werden. Und ja, trotzdem bin ich sehr gespannt, was da am Donnerstag passieren wird.
Jeannie Bouchard hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Gegen Peng Shuai hat sie gewonnen. Peng Shuai nach Verletzung wieder zurück mit der Wildcard. 2-6, 1-6, zwar klar verloren, aber Bouchard hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt.
Ja, und sie hatte im letzten Herbst ja schon wieder angefangen, besser zu spielen, arbeitet, meine ich, immer noch mit Michael Joyce zusammen, der durchaus auch einiges an Erfahrung über die Jahre gesammelt hat. Und was eben auffällt, das Spiel von Bouchard wirkt wieder ein bisschen durchdachter, ein bisschen konstruierte auch. Das war ja damals ihre große Stärke, dass sie einfach so einen Ablauf von Mustern hatte, dass sie einerseits einen Rhythmus zerstörend für die Gegnerin war, aber andererseits sich ziemlich genau darauf verlassen konnte, was sie auf dem Platz macht. Und das hat sie so weit in der Weltrangliste nach oben geführt. Und das ist zumindest im Ansatz wieder da. Ob es so weit vorhanden ist, dass sie wieder in den Top 10 zurückkehrt, müssen wir mal abwarten. Aber ich denke, das hier ist eine sehr hoffnungsfrohe Geschichte für sie.
Wir haben erst 6 gesetzte Damen hier ausscheiden sehen. Die gesetzten Spielerinnen sind insgesamt auf einem sehr guten Weg. Und die gesetzten Spielerinnen, die ausgeschieden sind, das waren nicht mal immer unbedingt Überraschungen, wie wir sie hier gesehen haben. Eine gesetzte Spielerin, die weitergekommen ist und die das letzte Grand Slam gewonnen hat, ist Naomi Osaka. Die hat heute gegen Magdalene Nett gespielt in der Ninth Session und mit 6-4 und 6-2 gewonnen. Was mir gefällt an Naomi Osaka ist diese neue Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Favoritenrolle angenommen hat und mit der sie die Favoritenrolle auch ausfüllt. Sie hat eine große Präsenz inzwischen auf dem Platz und nimmt so eine Gegnerin wie Magdalene Nett ja, ohne viel Aufhebens nimmt sie die raus in zwei Sätzen, steht jetzt in der zweiten Runde, trifft auf Tamara Sidancek, die etwas überraschend Daria Gavrilova ausgeschaltet hat. Aber also diese Selbstverständlichkeit, mit der Naomi Osaka auftritt, die ist schon beeindruckend.
Ich glaube, das können wir einfach routiniert nennen.
Ja.
Denn das war's. Es war eine Osaka, von der wir in der Theorie immer wussten, dass sie da ist, obwohl sie eben anfangs ihrer Karriere so ein bisschen in Hau drauf war, dann so langsam eine gewisse Konstanz im Spiel gefunden hat, die dann ja zum Ende der US Open auch auf spektakuläre Art und Weise gezeigt hat und seitdem nie wieder richtig nachgelassen hat. Sie war nicht topfit beim Jahresendturnier, hat da zwei Niederlagen drin gehabt, die sie wahrscheinlich geschmerzt haben, aber davon ab hat sie sich eigentlich äußerst souverän präsentiert. Sie hat nicht mehr den einen großen Sieg seit den US Open gehabt oder den einen großen Turniersieg, aber sie zeigt Top-10-Niveau und sie macht das, was man von einer Top-10-Spielerin erwarten würde, nämlich souverän gegen diejenigen gewinnen, gegen die es zu gewinnen gilt und allen anderen zumindest auf Augenhöhe begegnen. Und wenn man sich anschaut, eben ihre Auslosung, Sidancek, hast du gesagt, danach Sigmund Hygiej, da wäre sie jeweils die Favoritin in der vierten Runde, Wang oder wahrscheinlich Sevastova, auch da wäre sie die Favoritin. Also für sie hat sich hier doch schon einiges getan in dieser Auslosung und warum soll es nicht weit gehen?
Ja, warum soll es nicht weit gehen? Es spricht im Moment nichts dagegen. Wir haben Anastasia Sevastova gerade erwähnt, die hat gegen Mona Bartel in zwei Sätzen gewonnen, 6-3, 6-1 und trifft auf Bianca Andreescu, über die haben wir letzte Woche gesprochen, in unserem Rückblick auf das Turnier in Auckland, wo sie das Finale erreicht hat und dort nur knapp an Julia Görges gescheitert war. Die hat nämlich in einem Duell der Youngster gegen Whitney Osiwikwe aus den USA in drei Sätzen gewonnen. Bianca Andreescu macht einfach da weiter, wo sie in Auckland aufgehört hat. Qiang Wang hat gewonnen gegen Fiona Ferro und trifft jetzt auf Alexandra Krunic. Und ansonsten Karolina Pliskova ist noch weiter. Die hat gegen Karolina Muchova gewonnen in zwei Sätzen und trifft jetzt auf Madison Brangle. Einen Namen möchte ich noch gerne erwähnen, den wir vielleicht noch nicht so häufig erwähnt haben, aber den wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr häufig hören werden. Iga Swiatek aus Polen. Die hat dort gegen Anna Bogdan in drei Sätzen gewonnen. Iga Swiatek war eine hervorragende, herausragende Juniorin, versucht jetzt ihre ersten Schritte auf der Senior-Tour, hat sich durch die Qualifikation gekämpft und steht jetzt in der zweiten Runde. Das ist ein Name, der nicht mehr ganz so lange unbekannt bleiben wird.
Ja, und wer aufmerksam zuhört, wir hatten sie schon in der Jahresrückschau bzw. Jahresvorschau erwähnt, als eine Kandidatin, für die es in die Top 100 gehen kann. Und man schaut sich ihr Spiel an und es ist halt spektakulär, was sie in der Lage ist zu leisten. Und das war heute nicht unbedingt spielerisch immer überragend, sondern das war eine Bogdan, die sie auf ihr Niveau runtergezogen hat und trotzdem sowohl in Satz 1 als auch in Satz 3, als es ein bisschen enger wurde, als sie das Tempo anziehen musste, hat sie es gemacht. Und sie war sichtlich unzufrieden mit dem Publikum. Am Ende des dritten Satzes hat sich da aufgeregt, glaube ich, über ein paar Zwischenrufe. Aber auf dem Platz selber oder in dem, was sie gemacht hat, in ihrer Spielanlage, wirkte das halt schon sehr erwachsen. Sie hat dieses, nennen wir es mal Style-Programm, wo sie wirklich Tennis auf sehr schönem Niveau abrufen kann. Aber sie kann sich eben auch auf den Kampf einlassen. Und gegen Bogdan, das war ein Kampf. Georgie hat natürlich noch mehr Power als Swiatek, aber ganz chancenlos ist sie da wahrscheinlich nicht. Und dann könnte der Durchbruch schon ganz nah sein.
Oh, ein Spiel haben wir hier übersehen. Das nämlich zwischen Johanna Konta und Ayla Tomljanovic. Der erste Tiebreak des dritten Satzes bei den Damen heute. Johanna Konta gegen Ayla Tomljanovic. Fantastisches Match. Knapp 3 Stunden gedauert. 7-6, 2-6, 7-6 für Johanna Konta, die zum Dank dafür dann jetzt gegen Garbine Muguruza spielen darf, die hier in 18 gesetzt hat und gegen Zheng Zhuai in zwei Sätzen gewonnen hat. Konta gegen Tomljanovic, das war ein tolles Match heute Morgen.
Ja, das hat Spaß gemacht. Und Konta hat dazu tendiert, solche Matches in den letzten anderthalb Jahren zu verlieren, während Tomljanovic auch nach längeren Verletzungsproblemen auf dem Weg zurück ist und trotzdem eben auf ihre Art und Weise immer besser drin geworden ist, diese Matches zu gewinnen. Und ich hätte, als es dann in Tiebreak ging, auch gedacht, dass Tomljanovic das für sich entscheidet. Aber Konta hat ein bisschen, ganz kleines bisschen mehr Aktion auf einmal in ihrem Spiel drin. Es waren ein paar Stoppbälle da drin. Sie hat so ein bisschen was versucht, über Spin und Slice zu machen und nicht immer dieses, sprechen wir es aus, eher monotone, aber sehr erfolgreiche Hin- und Her-Gespiele drin gehabt. Und das, glaube ich, hat ihr ein bisschen geholfen, obwohl es am Ende dann eben das war, was schon immer Konter ausgezeichnet hat. Starke Vorhand, starker Aufschlag. Und jetzt ein Match, das vor zwei Jahren auch noch ein Grand Slam-Halbfinale hätte sein können. Kontor gegen Muguruza wird hier dann wahrscheinlich ein bisschen untergehen und trotzdem, wir müssen auf Muguruza achten. Auch sie hat so eine schlechte Auslosung nicht.
Nee, und es tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal nerve. Ein Ergebnis müssen wir nochmal mit beachten. Das nämlich der an 10 gesetzten Daria Kasatkina, die gegen Timea Baczynski im ersten Satz mit 3-0 führte. Dann habe ich mich 20 Minuten lang nicht um das Spiel gekümmert, weil ich gedacht habe, ja, Kasatkina wird das Ding an sich reißen. Dann hat sie kein Spiel mehr gewonnen. 3-6, 0-6. Katastrophaler Saisonstart für Daria Kasatkina. Ich meine, man ist in dem jungen Alter sicherlich noch Formschwankungen dann auch ausgesetzt. Aber das ist schon mal ein Statement, wie schwach ihr Jahresbeginn jetzt war.
Ja, ich habe das Match verpasst. Ich hatte dann auch gesehen, dass sie hinten lag und du hast mich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, aber es war dann schon verschwunden aus dem Eurosport-Player in dem Moment. Sie ist eine, die immer eher schwach in die Saisons reingekommen ist, in den Profi-Jahren, die sie bisher hatte, aber das ist natürlich trotzdem komplett schief gegen sie gelaufen. Sie und Ostapenko sind von den bekannten Namen die beiden, bei denen bisher nicht viel zusammengelaufen ist. Ostapenko hat eine Verletzung, das wissen wir jetzt mittlerweile und es macht Sinn. Bei dem Spiel, was sie aufgezogen hat in den ersten Wochen bei Kasatkina, wissen wir von nichts dergleichen und es sieht man einfach nicht gut aus. Und für sie ist es ja so, jetzt beginnt das Punkteverteidigen. Sie hat sehr, sehr viele Punkte im Februar und März bis dann nach Wimbledon gemacht. Da wird es für sie heißen, wieder irgendwie auf den Pfad der Tugend zurückzufinden und sich eben nicht so abschießen zu lassen, wie es ja jetzt mehrfach gegen unterschiedliche Gegnerinnen passiert ist im Januar.
Das waren die Damen. Wir haben wieder unser Gewinnspiel, Tennismagazin, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins könnte ich täglich gewinnen. Sagt uns bis morgen früh um 9 Uhr, wie viele Spiele verliert Angelique Kerber? Also von 6-0, 6-0 bis 7-6, 6-7, 6-7 kann alles passieren hier. Sagt uns, wie viele Spiele sie macht und wer richtig beantwortet hat, hat die Chance auf ein Heft, auf ein aktuelles Heft des Tennismagazins, was dann sehr schnell verschickt wird. Jetzt kommen wir zu den Herren.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Alexander Zverev hatte heute seinen ersten Auftritt bei den Australian Open. Und letzte Woche war ja so voller Action, was die Nachrichtenfront anging bei Zverev. Erst hatte er in Adelaide einen Schaukampf abgesagt, hatte gesagt, ich habe eine leichte Zerrung im Oberschenkel. Dann ist er beim Training umgeknickt hier in Melbourne und hatte sich den Knöchel so ein bisschen gestaucht bzw. geprellt. Man war nicht so richtig sicher, wie würde es aussehen. Er hatte zwar am Samstag dann nochmal gesagt, ja, ich werde hier mit 100% antreten können. Es ist ein bisschen angeschwollen, es tut ein bisschen weh, aber ansonsten wird es mich nicht weiter behindern. Was am Samstag vielleicht noch so ein bisschen wie Beruhigung aussah, konnte heute dann wirklich zur Seite gewischt werden, weil Alexander Zverev klar in 3 Sätzen gegen Alija Spedine gewonnen hat. 6-4, 6-1, 6-4. Das war eine sehr runde Leistung und man macht ja Alexander Zverev auch gerne den Vorwurf, dass er sich in frühen Runden bei Grand Slams sehr verausgabt. In der Hitze, in der Schwüle von Melbourne hat er heute sehr wenig Kraft verbraucht.
Ja, war sehr routiniert, keine Frage. Er lag im ersten Satz mit einem Break hinten. Dann hat er das Tempo angezogen, mit denen im Endeffekt natürlich auch zu harmlos und defensiv in der Spielanlage, um dann richtig mitzugehen. Und dann war es eben Zverev, der aussah wie der Top-10-Spieler für die nächsten ungefähr 30 Minuten. Dann hat er nicht nur Satz 1, sondern auch Satz 2 gewonnen und dann das im dritten Satz einfach nach Hause gebracht. Und Bedene, ja, ist nicht die große Herausforderung. Die könnte in der nächsten Runde kommen, in der Form von Jeremy Chardy. Aber bei der Form wird sich Zverev wahrscheinlich keine allzu großen Sorgen davor machen.
Ja, Alexander Zverev hat hier wirklich eine runde Leistung vollbracht. Er war in der Pressekonferenz und ich hatte die Möglichkeit, drei Fragen hintereinander zu stellen. Und die hören wir uns jetzt mal en bloc an.
Sie haben eben gerade von dem Wake-up-Call gesprochen im ersten Satz. Gab es sonst noch was in diesen drei Sätzen, was Sie selber aussetzen würden, was Sie in Ihrer Sicht noch besser machen können als Sie in diesen knapp zwei Stunden?
Ich fand eigentlich, nach dem Break war es eigentlich in Ordnung. Ich habe, 8 Spiele hintereinander gewonnen. Das ist schon nicht schlecht, vor allem gegen so einen Qualitätsspieler wie ihn. Und wie schon gesagt, für eine erste Runde war es alles gar nicht so schlecht.
Wie sind Sie mit den Bedingungen klargekommen heute? Es war sehr, sehr schwül. Wir hatten drei Aufgaben heute, unter anderem wegen Krämpfen. Wie ist es dann in der Rod Laver Arena gewesen?
Ich habe mich relativ wohl gefühlt. Im Warm-up habe ich mir gedacht, oh, das ist heute sehr, sehr heiß und sehr, sehr schwül. Auf dem Platz dann so ein bisschen Adrenalin auch da und habe ich mich eigentlich wohl gefühlt und die Hitze nicht so gemerkt. Ich habe sehr, sehr viel geschwitzt, aber trotzdem physisch, ich weiß auch nicht, das längste Match aller Zeiten, aber trotzdem in den drei Sätzen habe ich mich in Ordnung gefühlt.
Auch froh, dass Sie dann relativ wenig Zeit auf dem Platz verbracht haben, jetzt hier bei diesem Wetter.
Das auch bei Grand Slams eigentlich immer.
Ja, machte auch insgesamt einen zufriedenen Eindruck. Er hat dann ja auch selber gesagt, Mensch, bei Grand Slams dann nicht so viel Kräfte zu verbrauchen, das ist schon ziemlich gut. Über das Match an sich können wir gar nicht so richtig viel sagen, außer wir können sagen, gesund zu sein scheint er, also der Fuß scheint ihm keine Probleme zu bereiten.
Ja, und Bedene wird wahrscheinlich immer ein Matchup sein, was ihm liegt, ja. So er denn noch häufig auf Bedene treffen sollte. Spannend wird es wirklich im nächsten Match. Chardy hat in gewisser Weise, denke ich, jetzt von dieser neuen Regel profitiert, dass es halt einen Tiebreak im fünften oder im Entscheidungssatz gibt, auch wenn der bis 10 und nicht bis 7 geht. Denn Chardy hätte wahrscheinlich noch ein längeres Match gespielt
ja. Gegen
du warst da, glaube ich, ne?
Gegen Uwe Gümbär, ja, ich war da, das war das Match. Das muss ich gerade noch mal erzählen. Das Match lief parallel zu dem Spiel von Sofia Kenin gegen Kudermetova. Das Spiel ging 7-5 im dritten Satz aus und die beiden gingen in den fünften Satz. Und das war auf zwei Plätzen, die ganz, ganz nah beieinander waren, gab es immer nur O's und A's und das war ganz großartig. Und Jeremy Chardy, was du sagst, es stimmt hundertprozentig. Die beiden wären wahrscheinlich jetzt noch am Spielen im Stand von 17-17 oder so. Jeremy Chardy konnte das Ganze abkürzen, hat 7-6 im fünften Satz gewonnen. Hugo Humbert hat letztes Jahr knapp 100 Matches gespielt auf der Tour, also Challenger Tour, hat hier Chardy einen sehr großen Kampf angeboten, aber der hat sich rausziehen können und hat das Match am Ende gewonnen. Chardy und Zverev, die haben wohl beim Laver Cup dann auch immer gut miteinander zu tun gehabt. Das wird eine interessante Paarung.
Ja, wenn Chardy sich komplett davon erholt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es klappen würde, gerade im Gegensatz zu einem möglichen 17-17-Match. Und Chardy wird seinen ersten Aufschlag bringen müssen, sonst ist er wahrscheinlich chancenlos gegen Zverev. Geht der rein, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier auch ein paar Tiebreaks sehen, eben wie bei Chardy und Humbert. Und dann könnte es eine richtig spannende Geschichte werden. Ich glaube, 3-4 Mal haben die beiden gegeneinander gespielt. Einmal Chardy gewonnen, 2-mal Zverev. Und es hängt alles von Chardy ab, ob es ein Match auf hohem Niveau wird. Ist er dabei, dann wird es wahrscheinlich großen Spaß machen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es größere Unterhaltung werden wird, wenn Chardy nicht seine Form findet und die Chance besteht immer, dann sollte Zverev das eigentlich relativ routiniert wieder gewinnen.
Alexander Zverev steht in der zweiten Runde, trifft auf Jeremy Chardy. Das war eine sehr routinierte Geschichte. Der Drittrundengegner, sollte Alexander Zverev weiterkommen, würde sich in der Partie Alex Bolt gegen Gilles Simon ermitteln. Alex Bolt hat die Misere von Jack Sock weiter verschärft, in 4 Sätzen gewonnen. Jack Sock ab dem zweiten Satz quasi nicht mehr auf dem Platz gewesen. Das war eine ganz schwache Leistung dann auch von Jack Sock. 6-4, 3-6, 2-6, 2-6. Gilles Simon hat gegen Bjorn Fratangelo gewonnen. Heute war auch der Weltranglisten-Erste im Einsatz, Novak Djokovic. Der hat gegen Mitchell Krueger gespielt und hat in 3 Sätzen ganz klar gewonnen. 6-3, 6-2, 6-2. Und Er trifft jetzt, wir hatten vorhin schon gesagt, Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers bei Konter gegen Borussia. Jetzt können wir schon wieder davon sprechen. Djokovic gegen Tsonga, das hätte auch vor 3-4 Jahren noch ein Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers bedeutet. Tsonga hat nämlich gegen Martin Kližan in 3 Sätzen gewonnen. Tsonga, ich bin ja ganz froh darüber, dass er wieder auf der Tour zurück ist und dass er auch einen guten Eindruck macht. Ob er jetzt eine Chance gegen Novak Djokovic haben wird, sei dahingestellt. Aber ich glaube, auch da können wir uns auf ein sehr unterhaltsames Match freuen.
Das Match hatten wir hier ja mal als Finale. 11 Jahre, glaube ich, ist es her. Damals hatte Tsonga in der ersten Runde gegen Murray gewonnen, ist dann ein bisschen überraschend, oder nicht ein bisschen, sehr überraschend ins Finale eingezogen, hat danach interessanterweise Head-to-Head ziemlich dominiert gegen Djokovic, bis der das dann eben umgedreht hat über die Jahre, als er fitter wurde, als er noch besser in der Defensive wurde. Und Djokovic hat nicht herausragend gespielt gegen Kruger, musste auch nicht, würde erwarten, dass er am Ende ziemlich souverän gegen Tsonga gewinnt, aber ich glaube, wir haben hier schon unsere Night Session für in 2 Nächten und das sollte zumindest 90 bis 120 Minuten gute Unterhaltung geben.
Und da wird auch keiner böse sein, dass das die Night Session sein wird.
Nein, also ich meine, es ist ja dann, wir wissen nicht, wie lange spielt noch jemand wie Tsonga, es ist ja dann auch nochmal etwas, was er sich über die Jahre verdient hat. Und er ist ja eben nicht nur jemand oder einer der wenigen Spieler, der die Top 4 gefährden konnte über das letzte Jahrzehnt, sondern ist ja auch jemand, der sehr viele Fans gesammelt hat, weil er einfach ein sehr unterhaltsames, sehr physische, sehr aggressive Art von Tennis gespielt hat. Und da denke ich, ist es absolut okay, wenn er auf einem großen Platz gegen jemand wie Djokovic spielt.
Lauter Dreisatzsiege unter Favoriten gab es. Denis Shapovalov gewinnt gegen Pablo Andujar in 3 Sätzen, trifft auf Taro Daniel, der von der Aufgabe von Thanasi Kokkinakis profitierte. David Goffin 6-0, 6-2, 6-2 gegen Christian Garin, trifft auf Mariusz Kopil. Das wird sicherlich ein interessantes Duell. Und Daniel Medvedev, einer der Dark Horses hier im Herrenturnier, hat gegen Lloyd Harris in 3 Sätzen klar gewonnen und trifft auf Grand-Slam-Sieger Ryan Harrison, der seinerseits gegen Jerzy Wesely in 3 Sätzen gewonnen hat. Goffin gegen Kopil, das ist ein Clash of Styles. Ich glaube, der auch sehr sehenswert werden könnte.
Ja, das wäre noch großer Clash of Styles, wenn die beiden Armdrücken machen würden. Ich denke, das würde Kopil gewinnen. Im Tennismatch bin ich mir nicht so sicher. Kopil hat ein enormes Talent, aber häufig Schwierigkeiten, den Ball im Court zu halten. Hier heute eine gute Leistung dabei gehabt. Goffin sah allerdings seinerseits auch ziemlich gut aus. Hat wohl immer noch mit seinen Verletzungsproblemen aus dem letzten Sommer zu kämpfen. Aber er spielt und sah in dem Match zumindest fit aus. Und da bin ich auch gespannt drauf. Goffin geht da sicherlich schon als Favorit rein. Und danach könnte dann Medvedev warten. Also noch so ein kleiner Teil der Auslosung, der durchaus unterhaltsam unterhaltsame Matches für die nächsten Tage birgen sollte.
Ein paar Aufgaben mussten wir auch noch mit verkünden. Fabio Fognini gewann gegen Jaume Munar, nachdem der mit Krämpfen im dritten Satz aufgeben musste. Fognini trifft auf Leonardo Meyer. Malek Djaziri musste aufgeben gegen Ilya Iwaschka. Iwaschka trifft jetzt auf Carreño Busta, der in 5 Sätzen gegen Luca Vanni gewonnen hat. Weitere Aufgabe von Kamil Majdšák, der in den ersten 2 Sätzen gegen Kei Nishikori hervorragendes Tennis gespielt hat, 2-0 Sätze geführt hat und dann im dritten Satz Krämpfe bekam. Nishikori konnte bis zum 13-0 im 5. Satz keinerlei Gegenwehr mehr erleben und dann musste Majdšák aufgeben. Nishikori trifft jetzt auf Ivo Karlovic, der hat völlig überraschenderweise in 4 Tiebreaks gegen Hubert Hurkacz gewonnen. Karlovic gegen Nishikori, auch ein Clash of Styles. Es gab heute viele Aufgaben, weil es sehr schwül war heute. Es gab viele Krämpfe. Ernest Gulbis musste aufgeben wegen einer Schulterverletzung gegen Stan Wawrinka. Da hatten sich sehr viele Leute drauf gefreut. Stan Wawrinka trifft jetzt auf Milos Raonic. Und Milos Raonic hat gegen Nick Kyrgios gewonnen. In einem Spiel, was von so vielen Leuten mit so viel Vorfreude erwartet worden war und was dann so ein bisschen zum Stinker geraten ist. Raonic gewann in 3 Sätzen 6-4, 7-6, 6-4. Und Nick Kyrgios hatte nicht nur mit Raonics Aufschlag zu kämpfen, sondern auch wieder mit der eigenen Gesundheit. Das Knie tat weh, obwohl er das hinterher nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte.
Ja, nach dem ersten Satz geflucht. Ich glaube, es war eine Unterhaltung mit dem Physio oder mit dem Schiedsrichter. So, ich habe es nur überhört, nicht gesehen und da war unzufrieden. Wegen dem Knie muss aber einfach sagen, dass Raonic das gut gemacht hat. Bei Raonic ist ja auch immer die Frage, wann fällt welches Körperteil ab? Aber das war ein Raonic wie vor 3-4 Jahren, als er ja nun einer der besten 5 Spieler der Welt war und als man ihm durchaus voraussagen konnte, dass es doch bald mit einem Grand-Slam-Turnier klappen sollte. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Runde gegen Wawrinka läuft für Raonic, wenn er so aufschlägt wie heute, wenn er sich so gut bewegt wie heute, dann hat sie einfach, finde ich, besser als Kyrgios bewegt, dann könnte das eine durchaus unterhaltsame Geschichte werden. Und das sind ja hier alles mögliche Viertrundengegner von Alexander Zverev und wahrscheinlich die ersten richtigen Herausforderungen oder möglichen Herausforderungen für Zverev in diesem Turnier. Wer also Zverev-Fan ist, kann da durchaus mal mit einem Auge oder zwei hinschielen.
Ja, das kann er auf jeden Fall. Borna Coric hat gewonnen in 3 Sätzen gegen Steve Tarsis, trifft auf Marton Fucsovic, der hat in 4 Sätzen gegen Albert Ramos Vinolas gewonnen. Dann haben wir noch ein paar deutsche Spieler, die heute gespielt haben. Maximilian Matwera hat gegen Gleb Sairov aus Frankreich klein 3 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Luca Puy. Mischa Zverev hat in 3 Sätzen verloren gegen Alexei Popyrin, auch ein Spiel mit bester Stimmung. Popyrin in Australien jetzt beheimatet, hat in 3 Sätzen gewonnen, hat einen sehr, sehr fetten Schlag, beziehungsweise er ist ein sehr, die Amerikaner sprechen von Heavy Hitter, dass er unglaublich viel Kraft in seine Schläge legen kann. Popyrin wartet noch auf seinen Gegner, entweder Benoit Paire oder Dominic Thiem. Das Spiel läuft im Moment. Und dann haben wir noch Philipp Kohlschreiber, der heute angetreten ist und der ja so ein bisschen Losglück dann auch hatte. Er hat gegen den chinesischen Wildcard-Inhaber Zhe Li gespielt und hat dieses Match klar in 3 Sätzen gewonnen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe einen Teil davon gesehen und das war eine sehr souveräne Vorstellung von Philipp Kohlschreiber, der nur im 3. Satz so ein bisschen Probleme bekommen hat, aber das dann auch sehr souverän dargestellt hat und am Ende in 3 Sätzen gewonnen hat. Auch er hat nicht viele Kräfte verbraucht.
Ich muss zugeben, ich habe nichts davon gesehen. Zhe Li ist auch niemand, den ich jetzt so auf dem Schirm in den letzten Jahren hatte. Es gibt immer wieder männliche Tennisspieler aus China, die so aussahen, als wenn sie einen Durchbruch schaffen könnten. Ich glaube, er gehörte immer wieder dazu, da wurde immer wieder gehandelt als ein Name, aber ich hatte weder ihn gesehen, noch habe ich heute wirklich was von dem Match gesehen.
Philipp Kohlschreiber hatten wir in der Pressekonferenz dann auch und dann habe ich ihn auch nochmal dazu gefragt, wie das denn ist. Er war jetzt an 32 gesetzt. Vor ein paar Jahren war er nicht gesetzt, beziehungsweise der erste nicht gesetzt und traf dann gleich auf Nishikori. Jetzt hat er ein wenig Losglück. Das hat er darauf geantwortet.
Sind ja an 32 gesetzt. Es gab ja schon mal eine Situation, wo sie der erste nicht gesetzt waren, dann gegen Nishikori gespielt haben. Gibt es da so Zeiten oder guckt man da die Wochen vorher schon mal auf die Weltrangliste, ob man dann noch in die Gesetzten reinkommt oder kann man dieses Gefühl komplett ausblenden?
Nee, ich habe es ja eigentlich nur selbst noch in der Hand gehabt in Doha. Da haben wir gehofft, dass ich da 1, 2, 3 Runden gewinne. Dann hätte ich es vielleicht aus eigener Kraft geschafft, weil die Situation da relativ eng ist um die 30 rum. Sollte nicht sein. Schade fürs Turnier oder für die Spieler, die abgesagt haben. Glücklicherweise für mich, dass 2 eben abgesagt haben, dass ich da reingerutscht bin. Auslosung ist doch immer ein ganz großer Faktor. Ich glaube, dass es viele sehr unangenehme Leute hier gibt, die man nicht braucht. Jetzt spielt dann Raonic gegen Kyrgios. Ja, braucht man nicht mehr dazu sagen, glaube ich. Und von dem her beschwere ich mich jetzt überhaupt nicht über meine Auslosung, aber muss es natürlich auch nützen.
Philipp Kohlschreiber trifft jetzt auf Joao Sousa. Der hat in 5 Sätzen gegen Guido Pella gewonnen. Und eins, das ist keine Bold Prediction, die beiden werden irgendwo auf einem mittelgroßen Außenplatz spielen am Donnerstag und werden 4 Stunden und 5 Sätze gegeneinander spielen.
Ja, ich halte es auch für eine völlig ausgeglichene Geschichte. Schauen, wer das gewinnt. Ich glaube, Kohlschreiber hatte ja sowas in der Antwort gesagt wie, ja, Sosa, man weiß, was er kann. Er kann nicht alles, aber das, was er kann, kann er ziemlich gut. So ungefähr war die Quintessenz seiner Antwort. Ähnliches kann man natürlich über Kohlschreiber sagen. Und genauso dürfte das Match laufen. Und ein 6-3 im 5. Satz für wen auch immer, das erscheint durchaus wie ein realistischer Ausgang des Matches.
Das ist keine Bold Prediction, die ich hier mache. Das riecht halt einfach danach. Kohlschreiber gegen Sosa am Donnerstag. Kohlschreiber insgesamt mit einer sehr guten Leistung hier. Haben wir noch ein Ergebnis vergessen, Philipp? Jon Chung können wir.
Keins, das.
Jon Chung kommen wir noch.
Oh ja, genau. Das Match habe ich sogar ziemlich ausführlich geschaut.
Genau,
Jon Chung hat nämlich, das ist der Halbfinalist aus dem letzten Jahr, der nun wirklich in ganz schlimmer Form in den letzten Monaten war, der immer wieder mit Verletzungsproblemen angefangen mit dem Halbfinale der letzten Australian Open zu kämpfen hatte, als er diese Jumbo-Blase auf dem Fuß hatte. Und er hat heute die ersten beiden Sätze ziemlich zögerlich gegen Bradley Klan gespielt. Der hat Klan sich dann auch jeweils gesichert. Danach hat Jon Chung A, so ein bisschen mehr Konstanz gefunden. B, hat Klan sich behandeln lassen müssen. C, hat Jon Chung unglaubliche Unterstützung aus dem Publikum gehabt. Es schien mir so 30, 40 südkoreanische Fans zu sein und die haben wirklich Alarm gemacht und das Match hat Spaß gemacht und Chong, tja, mal schauen, was daraus wird. Wenn er so spielt wie im letzten Jahr, dann kann er hier für eine Gefahr für alle werden, aber von der Form war er natürlich wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr weit entfernt.
Ja, davon war er wirklich sehr weit entfernt und er ist für mich eine sehr große Unbekannte in diesem Draw. Auf jeden Fall hat er die erste Runde überstanden und er war unglaublich glücklich hinterher, dass er dieses Match überstanden hat. Er steht in der zweiten Runde, trifft auf Pierre-Hugues Berre, der hat gegen Sam Querrey heute in 4 Sätzen gewonnen. Das war es eigentlich von uns hier mit unserem Daily Down Under, Tag Nummer 2 bei den Australian Open. Pair gegen Team steht im Moment im zweiten Satz. Sollte es da wirklich Überragendes noch geben, werden wir das morgen im dritten Daily dann noch einmal besprechen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns wie immer über gute Rezensionen. Freuen wir uns darüber, wenn ihr Beiträge teilt oder wenn ihr einfach rumerzählt, dass ihr da einen netten Tennis-Podcast kennt. Folgt uns auf Twitter @chipandcharge, da werden wir morgen ab 1 Uhr wieder für euch hier dabei sein und folgt uns auch auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Heute etwas früher fertig, bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.